Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten, zu einer interessanten, spannenden und auch widersprüchlichen Episode aus der Geschichte Israels. Und vor allem eine Episode, die uns sicherlich auch mit offenen Fragen zurücklassen wird. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie mitlesen, mitdenken, mitfiebern. Vor allem aber auch, dass Sie ganz persönlich in Ihrem Leben vorankommen und den Segen erleben durch diese Geschichten, aber umso mehr durch das Wirken Gottes in Ihrem Leben. In der letzten Episode sind wir 4. Mose, Kapitel 29, ab Vers 1 stehen geblieben. In dem Kapitel davor wird das Volk durch Gott, durch Mose, an die Opfer erinnert. Tägliche Opfer, Opfer, das am Sabbat gebracht wird, am Anfang der Monate und dann auch zu bestimmten Festen oder zu bestimmten Ereignissen. Gerade noch mal so zurückgeblickt, Kapitel 28, Vers 16, im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, da ist Passa. Dann ist das Fest der ungesäuerten Brote, 7 Tage lang. Und dann Vers 26, der Tag der Erstlinge, die erste Ernte. Dem wird allem gedacht und dafür werden auch Opfer gebracht. Kapitel 29, ab Vers 1, da geht es dann so in den Herbst. Das eine sind die Frühjahrsfeste oder Ereignisse, dann geht es in den Herbst. Und im 7. Monat, am 1. des Monats, da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Ein Tag des Hornblasens soll es für euch sein. Und dann wird spezifiziert, was für Opfer an diesem Tag gebracht werden. Vers 7. Und am 10. dieses 7. Monats sollt ihr eine heilige Versammlung halten und ihr sollt euch demütigen. Keinerlei Arbeit sollt ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn ein Brandopfer darbringen, als einen wohlgefälligen Geruch. Wenn Sie sich erinnern, dann ist am 10. des 7. Monats ist ein ganz besonderes Fest oder ein ganz besonderes Ereignis für das Volk Israel in ihrem Jahresablauf, nämlich der sogenannte Versöhnungstag. 3. Mose Kapitel 16 wird dieser Versöhnungstag beschrieben, wenn Sie nochmal sich die Zeit nehmen und auch nochmal das durchlesen. Ich mache es selber auch immer für mich, immer wieder zurückkehren, immer wieder die Texte oder die Geschichten lesen, denn dadurch prägen sie sich besser ein oder vor allem man versteht sie immer wieder neu, unterschiedliche Aspekte. Der Versöhnungstag so als das zentrale Ereignis, das im Heiligtum, im Zelt der Begegnung passiert. Und vielleicht nochmal gerade einen Schritt zurück. Warum denn das Zelt der Begegnung? Warum das Heiligtum? 2. Mose und dort in Kapitel 25, und zwar dort ab Vers 8, da heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also das Zentrale an dem, was Gott da tut, ist schlicht und einfach Begegnung. Gott möchte mitten im Volk Israel sein, beim Volk Israel sein, mit dem Volk Israel sein. Und einmal im Jahr geschieht diese Versöhnung, dieses Aufeinanderzukommen, Versöhnung, die dem Volk Israel zuteil wird. Und daran erinnert jetzt nochmal Gott 40 Jahre später, denn das Volk ist ja jetzt nach 40 Jahren in den Ebenen des Moabs angekommen, drauf und dran in das Land Kanaan zu ziehen. Es ist eine neue Generation und diese Generation wird erinnert. Denkt daran. Im 7. Monat, am 1. Tag des Monats, ist dieses Fest des Hornblasens. Am 10. des 7. Monats die heilige Versammlung, da ist der Versöhnungstag. Und am 15. des 7. Monats sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Das ist jetzt Kapitel 29, Vers 12. Wiederum keine Arbeit, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Ihr sollt dem Herrn ein Fest 7 Tage lang feiern. Und ihr sollt ein Brandopfer darbringen, ein Feueropfer zum wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Und dann geht es so, am ersten Tag 13 Jungstiere, 2 Widder und so weiter in Vers 17. Und am 2. Tag, es werden immer weniger eigentlich so von den Opfern her, Vers 20 und am 3. Tag, Vers 23 und am 4. Tag,
Vers 26 und am 5. Tag, Vers 29 und am 6. Tag, Vers 32 und am 7. Tag, Vers 35 und am 8. Tag sollt ihr eine Festversammlung machen. Keinerlei wiederum Arbeit sollt ihr tun. Ihr sollt ein Brandopfer darbringen zum wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Vers 39, das sollt ihr, nochmal so zusammengefasst, das sollt ihr bei euren Festtagen dem Herrn opfern, außer euren Gelübden und euren freiwilligen Gaben und an Brandopfern und an Speisopfern und an Trankopfern und an Heilsopfern. Ja, das heißt, das ist das, was gesetzt ist. Das ist das, was das Volk einfach tun wird oder tun soll bei ihren Festen, an ihren Festtagen, außerhalb dem, was jeder freiwillig noch für sich macht. Kapitel 30. Und Mose sprach zu den Söhnen Israel nach allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und Mose redete zu den Häuptern der Stämme der Söhne Israel und sagte: Das ist es, was der Herr geboten hat. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, ein Enthaltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Das ist offensichtlich. Geht es jetzt weg von den Opfern hin zu, na, wie geht man mit einem Gelübde um? Dann ab Vers 4, und wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Enthaltungsgelübde auf sich nimmt, im Haus ihres Vaters, in ihrer Jugend, dann geht es darum, wie geht man jetzt mit diesem Gelübde um, wenn die Frau als junge Frau noch in dem Haus der Familie ist. Ab Vers 7, und wenn sie etwa die Frau eines Mannes wird und ihr Gelübde auf ihr sind, oder ein unbedachter Ausspruch ihrer Lippen, dann geht es darum, wie geht man dann damit um, als Mann und Frau, wenn man zusammen ist, wenn man verheiratet ist. Das Ganze schließt dann ab in Vers 17, das sind die Ordnungen, die der Herr dem Mose geboten hat, zwischen einem Mann und seiner Frau, zwischen einem Vater und seiner Tochter in ihrer Jugend im Haus ihres Vaters. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm Rache für die Söhne Israel an den Midianitern. Danach sollst du zu deinen Völkern versammelt werden. Und Mose redete zum Volk: Rüstet von euch Männer zum Heeresdienst aus, dass sie gegen Midian ziehen, um die Rache des Herrn an Midian auszuführen. Je 1000 von jedem Stamm, von allen Stämmen Israels, sollt ihr zum Heeresdienst aussenden. Und es wurden von den Tausendschaften Israels 1000 von jedem Stamm ausgehoben, 12.000 zum Heeresdienst Gerüstete. Und Mose sandte sie, 1000 von jedem Stamm zum Heeresdienst aus, sie und Pinchas, den Sohn des Priesters Eleazar, zum Heeresdienst. Und die heiligen Geräte, die Trompeten zum Lärmblasen, waren in ihrer Hand. Sie merken schon, dass ich tief durchatme. Denn ich weiß nicht, wie Sie jetzt diesen Text lesen oder wie diese Aussagen jetzt auf Sie wirken. Aber für mich... war das nicht leicht, diese Texte zu lesen. Nimm Rache für die Söhne Israel an den Midianitern. Danach sollst du zu deinen Völkern versammelt werden. Ich hatte mir, Moment mal, aber das ist doch das, was der Herr jetzt dem Mose sagt. Nimm Rache, räche dich, rächt euch an den Midianitern. Erst dann kannst du dich zu deinen Vätern legen. Erst dann kannst du sterben, aber bevor du stirbst, musst du eine Sache noch machen, nämlich Rache nehmen. Und Mose gibt es ja auch dann auch an das Volk weiter und sagt: Rüstet von euch Männer zum Heeresdienst aus, dass sie gegen Midian ziehen, um die Rache des Herrn an Midian auszuführen. Gott will Rache, die Rache des Herrn, wofür denn? Und natürlich ist es auf zunächst einmal wichtig, überhaupt, wenn man sich solchen Sachen nähert, mal zu fragen, Rache denn wofür? Und wenn man jetzt ein bisschen zurück blättert in der Geschichte, die Geschichte kann man ja normal nicht zurückblättern, aber wenn Sie die letzten Episoden mitverfolgt haben, dann wissen Sie, an welcher Stelle wir uns geschichtlich befinden. Das Volk Israel ist nach 40 Jahren Wanderung durch die Wüste in den Ebenen Moabs angekommen. Das Land, das Gott ihnen versprochen hat, ist ja schon in Sichtweite. Zwischen ihnen und dem Land ist lediglich noch der Fluss Jordan, durch den sie durchziehen müssen, um dann im Land Kanaan zu sein. Und das Volk der Moabiter ist voller Panik und Angst und Entsetzen, dass die Israeliten da sind in ihrem Land. Und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen, haben Angst, dass sie übermannt werden, dass es ihnen schlecht gehen wird, dass sie ausgeraubt werden, dass ihre ganzen Vorräte verzehrt werden. Und der König von Moab versucht, irgendwie dieser Situation Herr zu werden, indem er Bileam, den Propheten aus dem Land des Ostens, holt. Einen Seher, einen Mann, der, wenn er spricht, dann so geschieht es auch. Der offensichtlich mit den Göttern verbunden ist und die Macht hat, zu fluchen oder zu segnen. Und er holt ihn und sagt, fluche mir das Volk Israel. Sie sollen sterben, sie sollen zerstört werden. Was aber nicht gelingt. Denn Bileam ist mit dem Gott der Israeliten verbunden und er kann nicht fluchen, sondern muss segnen oder entscheidet sich zu segnen. So steht der König von Moab mit nichts da, mit keiner Waffe gegen das Volk Israel. Und dann kommen die Midianiter auf einen interessanten Gedanken. Wenn wir nochmal gerade zurückblättern, wenn Sie die ganze Geschichte lesen wollen, die beginnt dann 4. Mose Kapitel 22. Da wird von diesem Entsetzen Balaks, des Königs von Moab, berichtet und wie wer Bileam holt und diesen ganzen Prozess der mehrmaligen Segens, obwohl Balak will, dass er flucht. Aber dann in Kapitel 25, da heißt es dann, Kapitel 25, die ersten Verse, wird berichtet, wie die Midianiter das Volk Israel überlistet hat, andere Götter anzubeten, sich von ihrem eigenen Gott abzuwenden und mit ihren Frauen, mit den midianitischen Frauen, Unzucht zu treiben, Hurerei zu treiben. Große Feste, Festmale wurden veranstaltet und den Göttern geopfert. Und über diesen Trick oder über diesen Weg wird das Volk Israel von ihrem Gott abgelenkt. Und nicht nur abgelenkt, sondern eigentlich in den Tod hineingenommen. Große Plage kommt über das Volk. Viele Menschen sterben. 24.000 Menschen sterben. Und dann heißt es in Kapitel 25, Vers 16, und der Herr redete zu Mose und sprach schon damals vorher, bedrängt die Midianiter und schlagt sie, denn sie haben euch bedrängt durch ihre List, womit sie euch überlistet haben. In der Sache des Peor und in der Sache der Kospi, der Tochter eines Fürsten von Midian, ihrer Schwester, die am Tag der Plage wegen des Peor erschlagen wurde. Offensichtlich haben die Midianiter das Volk bedrängt, sie überlistet, sie eigentlich, wenn man es im Großen anschaut, dadurch, dass sie sich von dem Gott des Lebens abwenden, von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, haben sie sich eigentlich dem Tod zugewandt. Letztendlich irgendwelchen Göttern hinterherzulaufen, die kein Leben geben können, sondern die in den Tod führen. Insofern ist es dieser Gedanke so im Großen schon verständlich, dass Gott sich hier um das Volk sorgt, beziehungsweise dass er will, dass sie nicht sterben, sondern am Leben bleiben. Aber dennoch ist es schwierig, was hier passiert, oder für uns als Leser, für mich als Leser, vermute auch für Sie als Leser, eben zu lesen, wahrzunehmen, dass Gott sagt, nimm Rache, räche dich für das, was passiert ist. Die Midianiter haben das Volk in den Tod getrieben, also es ist an der Zeit, dass ihr euch dafür rächt und gegen die Midianiter kämpft. Denn das Volk Israel hatte ja vorher gar nicht gekämpft, sie kamen ja an in dem Land von Moab und bewegten sich auf das Land Kanaan zu, und alle wurden unruhig, ja. Der König von Sichon, der König von Og, die sind ja auf das Volk zugegangen und haben mit ihnen gekämpft, obwohl das Volk gar nicht kämpfen wollte. Ja, das ist 4. Mose Kapitel 21. Auch der König, Vers 1, und der Kanaaniter, der König von Arad, der kämpft schon. Und dann der König der Amoriter, Sichon, und dann nochmal, Vers 33, 21, 33. Und Og, der König von Bashan. Alle kämpfen gegen das Volk und so auch Moab und auch die Midianiter. Aber dennoch, es ist nicht leicht, diese Worte Moses zu hören. Lasst uns gegen Midian ziehen, um die Rache des Herrn an Midian auszuführen. Und sie tun es. Sie ziehen in den Krieg, Vers 7, und sie kämpften gegen Midian, so wie der Herr dem Mose geboten hatte, und sie brachten alles Männliche um. Und sie brachten die Könige von Midian um, zusätzlich zu den von ihnen Erschlagenen, Evi und Rekem und Zur und Hur und Reba, 5 Könige von Midian. Und auch Bileam, den Sohn Beors, brachten sie mit dem Schwert um. Ich dachte, als ich die Geschichte las, wie Bileam? Bileam, der Sohn Beors? Den brachten sie auch um. Was macht Bileam da? Und gerade jetzt nochmal für die, die die Geschichte nicht kennen. Bileam ist doch der, den die Moabiter geholt haben. Der König von Moab, Balak, hat ihn geholt, damit er das Volk flucht. Und er hat das Volk nicht geflucht, weil er ja selber ein Mann Gottes war. Der sagt, ich kann das Volk nicht fluchen, ich kann das Volk nur segnen. Und das Ganze geht ja dann so aus, dass sie sich trennen. Der König von Moab, 4. Mose Kapitel 24, Vers 25, und Bileam machte sich auf, ging weg und kehrte an seinen Ort zurück. Und auch Balak ging seines Weges. Und sie erinnern sich, in der Glauben-Geschichten-Folge haben wir uns ja gefragt, wie, Moment, die gehen jetzt einfach auseinander, Bileam geht seines Weges. Ich habe gedacht, Bileam geht nach Hause. Kehrt zurück in das Land des Ostens. Und Balak kehrt enttäuscht zurück und sagt sich, leider habe ich den Falschen beauftragt zu verfluchen. Und er verflucht einfach nicht. Ich hatte ja sogar gedacht, er bringt ihn um, weil er sagt, ich hole dich hier, um zu fluchen, und du fluchst nicht. Des Todes bist du. Aber nein, sie gehen auseinander. Und in meinem Bild war, der eine geht nach links, der eine geht nach rechts. Jeder zieht seines Weges. Und das war's. Und jetzt auf einmal ist Bileam da. Bileam ist nicht im Land des Ostens. Bileam ist bei den Midianitern. Aber Bileam ist doch ein Mann Gottes. Was macht er denn bei den Midianitern? Hat er mit ihnen gemeinsame Sache gemacht? War er etwa der, der den Midianitern vorgeschlagen hat, wie sie vorgehen sollen? Hat er sich mit den Midianitern verbunden? Ist er einfach sesshaft geworden in Midian? Und ist er nur einfach jetzt ein Opfer der Umstände geworden? So, Bileam, was machst du da? Du bist doch ein Mann Gottes. Wieso bist du nicht zum Volk gegangen? Wenn du weißt, dass das Volk gesegnet ist, und dass Gott diesem Volk nicht fluchen will, warum bist du dann bei den Midianitern und bei den Moabitern, die dem Volk fluchen wollen? Du bist auf der falschen Seite, oder? Vers 9, und die Söhne Israel führten die Frauen der Midianiter und ihre Kinder gefangen weg und erbeuteten all ihr Vieh und all ihre Herden und all ihren Reichtum. Und all ihre Städte an ihren Wohnsitzen und all ihre Zeltdörfer verbrannten sie mit Feuer. Ist nicht leicht. Und sie nahmen alle Beute und alles Geraubte an Menschen und an Vieh und brachten die Gefangenen und das Geraubte und die Beute zu Mose und zu dem Priester Eleasa und zu der Gemeinde der Söhne Israel ins Lager in die Ebene von Moab, die am Jordan von Jericho sind. Vers 13, und Mose und die Priester Eleasa und der Priester Eleasa und alle Fürsten der Gemeinden gingen ihnen entgegen außerhalb des Lagers. Und Mose wurde zornig. Mose wurde zornig über die Befehlshaber des Heeres, die Obersten über die Tausendschaften und die Obersten über die Hundertschaften, die von dem Kriegszug kamen. Und Mose sagte zu ihnen, habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams, den Söhnen Israel, ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Bileam war derjenige, der die Midianiter beraten hat, der Mann Gottes. Derjenige, dem Gott sagt, du sollst nicht fluchen, sondern segnen. Derjenige, der eigentlich dem Volk Gutes tun soll. Das ist derjenige, der den Midianitern sagt, wie sie auf eine ganz andere Art und Weise dem Volk schaden können. Wenn man das Volk schon nicht verfluchen kann, dann kann man es aber zum Götzendienst verführen und überführen. weiß nicht, ob Sie mit dieser Wendung in der Geschichte gerechnet haben. Also ich habe gedacht, Bileam ist weg, seines Weges gezogen. Er hat seine Aufgabe gemacht. Er hat den Segen ausgesprochen, als er ihn aussprechen sollte. Waren uns ja so unsicher, will er eigentlich oder will er nicht? Oder was hat denn eigentlich er wirklich für Absichten? Die Frage kam ja schon auf. Will er an das Geld ran oder zögert er oder warum geht er eigentlich mit, obwohl Gott sagt, er soll nicht mitgehen? Diese Fragen sind ja alle aufgekommen. Aber jetzt wird es deutlich. Jetzt wird es dann deutlich, Bileam hat die Seiten gewechselt, könnte man sagen. Der Mann Gottes, der Seher, der Prophet, wechselt die Seiten und berät die Feinde Israels, die sich selber zu ihren Feinden gemacht haben, nicht weil Israel sie als Feinde hatte. Mose fährt fort und sagt, so bringt nun alles Männliche unter den Kindern um und bringt alle Frauen um, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben. Es ist nicht leicht, diese Verse oder das zu lesen. Aber alle Kinder, alle Mädchen, die den Beischlaf eines Mannes nicht gekannt haben, lasst für euch am Leben. Klar kann man den Gedanken nachvollziehen. Moment mal, wenn es die Frauen sind, die das Volk Israel überlistet haben, um fremden Göttern nachzugehen und andere Götter anzubeten und sie von Gott abgelenkt haben, dann ist ein Gedanke da, aber dieser Vorgang des Tötens von Männern, Frauen und Kinder und wie ich am Anfang der Sendung gesagt habe, es bleiben einfach Fragen offen. Es bleiben Fragen offen. Ich habe auch für mich das lange hin und her bewegt. Können wir uns nicht nachvollziehen? Vielleicht kann ich nicht nachvollziehen, was das wirklich bedeutet hat, was da geschehen ist mit diesen Frauen. Da habe ich mir auch überlegt. Klaus, vielleicht bist du da nicht nah dran. Vielleicht weißt du nicht, was das eigentlich bedeutet hat, dass dieser Vorgang wirklich das Leben des ganzen Volkes bedroht hat. Und es gibt ja auch Punkte in unserem Leben oder in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit, wo wir sagen, naja, wenn das so ist, wenn dieser Mensch das Leben anderer Menschen bedroht und er droht, sie in den Tod zu bringen, dann schalten wir lieber ihn aus, als dass viele andere Menschen sterben. Ja, aber man merkt schon an der Sprache, schalten wir ihn aus, ja, töten wir? Ich weiß es nicht. Es ist... Ihr aber, fährt er fort, lagert 7 Tage außerhalb des Lagers, jeder, der einen Menschen umgebracht und jeder, der einen Erschlagenen berührt hat, ihr sollt euch entsündigen am 3. Tag und am 7. Tage, ihr und eure Gefangenen. Diese Frage der Reinheit jetzt. Man spürt schon, hier ist etwas passiert, was die Menschen auch unrein gemacht hat, was sie auch befleckt hat. Und alle Kleider und alles Zeug aus Leder und alle Arbeit aus Ziegenhaar und alles Gerät aus Holz sollt ihr entsündigen. Und der Priester Eleazar sprach zu den Kriegsleuten, die in den Kampf gezogen waren, das ist die Ordnung des Gesetzes, die der Herr dem Mose geboten hat. Nur das Gold und das Silber und die Bronze und das Eisen und das Zinn und das Blei, alles was Feuer verträgt, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen. Und es wird rein sein. Jedoch soll es mit dem Wasser der Reinigung entsündigt werden. Und alles was Feuer nicht verträgt, sollt ihr durchs Wasser gehen lassen. Auch natürlich fremde Vorgänge für uns. Aber wir merken, das was da passiert ist, da ist schon... Das ist Schreckliches. Es hat auch was mit Sünde und Unreinheit zu tun. Und am 7. Tag sollt ihr eure Kleider waschen, ihr werdet rein sein und danach könnt ihr wieder ins Lager kommen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm die Summe der weggeführten Beute auf an Menschen und an Vieh, du und der Priester Eleazar und die Familienoberhäupter der Gemeinde und dann teile die Beute auf. Je zur Hälfte zwischen denen, die den Krieg geführt haben, die ins Feld gezogen sind und der ganzen Gemeinde. Und erhebe von den Kriegsleuten, die ins Feld gezogen sind, eine Abgabe für den Herrn. Je eine Seele, je ein Mensch von 500 von den Menschen und von den Rindern und von den Eseln und von den Schafen. Von ihrer Hälfte sollt ihr sie nehmen und du sollst sie dem Priester Eleasar geben als eine Opfergabe für den Herrn. Natürlich stellen sich dann Fragen auf, so und so für uns, wenn wir es wiederum lesen. Aber klar, wenn man etwas erbeutet hat, wie geht man mit dieser Beute um? Wem gehört sie? Was ist gerecht? Was ist gerechtfertigt? Wie wird es aufgeteilt? Und von der Hälfte der Söhne Israel sollst du je eins nehmen, von 50 herausgegriffen, von den Menschen, von den Rindern, von den Eseln, von den Schafen, von allem Vieh. Und du sollst es den Leviten geben, die den Dienst an der Wohnung des Herrn versehen. Und Mose und der Priester Eleasar taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und das Erbeutete, der Rest von der Beute, die das Kriegsvolk gemacht hatte, war, und dann wird aufgezählt, wie viel jeweils an Beute da war. Vers 48, und es traten zu Mose die Befehlshaber über die Tausendschaften des Heeres, die Obersten über die Tausendschaften und die Obersten über die Hundertschaften und sagten zu Mose, deine Knechte haben die Summe der Kriegsleute aufgenommen, die unter unserem Befehl waren, und es fehlt von uns nicht ein Mann. Und so bringen wir eine Opfergabe für den Herrn dar, jeder, was er gefunden hat, an goldenen Schmuck, Armspangen und Handspangen, Siegelringe, Ohrringe und Spangen, um für unsere Seele Sühnung zu erwirken vor dem Herrn. Also alle merken, dass das, was hier geschehen ist, ja wirklich belastend war, schrecklich war, furchtbar war. Dass die Unreinheit da war, Sünde da war. Es ist schwer für mich, Worte zu finden. Und sie merken auch, dass ich hier nicht mit Leichtigkeit an diese Geschichte rangehe. Und vielleicht ist es auch in Ordnung so, dass wir nicht alles verstehen, dass wir nicht für alles eine Antwort haben, dass wir sagen müssen, wir sind sehr weit weg von dieser Geschichte. Liegt Jahrtausende zurück. Und dennoch ist sie da, sie ist aufgeschrieben und wir versuchen uns ihr zu nähern. Versuchen uns ihr zu nähern und uns zu merken oder zu erspüren, was ist da passiert. Sicherlich wird deutlich, dass es auch von der Seite der Midianiter ein schreckliches Ereignis war, was sie dem Volk Israel angetan haben und dass sie damit das Leben des Volkes Israel bedroht haben und dass sie das Volk Israel auslöschen wollten und jetzt trifft es sie zurück. Jetzt sterben sie, werden sie ausgelöscht. Leider kein sauberes Ende für diese Geschichte. Und persönlich bleibe ich mit Fragen zurück, ermutige sie, einfach auch dann Fragen stehen zu lassen und zu sagen, wer weiß. Vielleicht finde ich eine Antwort in der Zukunft. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen, die Erfahrung, dass Gott Leben ist, auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir nicht alles begreifen, dass er von Anfang an Leben geschaffen hat und auch leben wollte und sich immer dafür eingesetzt hat, dass Leben auch weitergeht. In dem Leben des Volkes Israel, aber auch in Ihrem und in meinem Leben. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Hauptchannel.